Auch ich darf euch hier und euch an den Bildschirmen noch einmal begrüßen und euch einen wunderschönen Morgen wünschen. Als Jens Buchtler am vergangenen Sonntag bei seiner Predigt eingeleitet hat, dass er das Sahne oder ein Sahnehäubchen des ersten Petrusbriefes predigt, habe ich gedacht, okay, selbstbewusste Aussage. Und der zweite Gedanke war, hat man mir auch eigentlich so ein Sahnehäubchen gegeben zu predigen? Und der dritte Gedanke war dann, es ist eigentlich wunderschön, wenn ein Prediger von dem Text, den er predigt, so spricht und das als Sahnehäubchen bezeichnet, weil es irgendwie vermittelt, dass er den Text aufgenommen hat, dass der Text zu ihm gesprochen hat und dass er auch in der Lage ist, den Text eben weiterzugeben. So war es letzten Sonntag auch. Und der Petrusbrief ist, wir sind ja in dem jetzt seit Monaten schon, seit dem Lockdown, voll von Sahnehäubchen, glaube ich. Er hat viele Ermahnungen für uns bereit und es wird immer wieder gesagt, dass wir die fleischlichen Begierden, die in der Seele streiten, ablegen sollten, also das alte Leben hinter uns lassen sollen. Es sind ziemlich viele Herausforderungen, finde ich, die einem auch selber zu schaffen machen. Aber diese Aufforderungen sind immer wieder durchsetzt und durchdrängt von wunderbaren Zusprüchen, dass wir eine lebendige Hoffnung haben, dass wir ein unvergängliches und unverwelkliches Erbe haben, dass wir mit dem teuren Blut Jesu Christi erlöst sind, dass wir ein auserwähltes Geschlecht sind und dass er unsere Sünde hinaufgetragen hat an das Kreuz, sodass sie uns nicht mehr belasten kann, dass wir irrende Schafe waren, aber nun bekehrt sind zu dem Hirten unserer Seelen. Und Detlef Roth hat in der Predigt auf der Wiese mal erwähnt, dass wenn wir das Gesetz oder die Aufforderung, die Ermahnung der Bibel predigen, dann nie das Evangelium vergessen oder weglassen dürfen. Das ist eine ganz wichtige Aussage und Erkenntnis, glaube ich, und der Brief, der macht es so schön deutlich. Er mischt immer die Aufforderung mit der Ermutigung und das ist so schön. Ob der Text heute jetzt ein Sahnehäubchen ist, weiß ich nicht genau, aber er kann vielleicht ein solches werden, wenn jemand mal im Leid ist oder wenn sich jemand aufgrund des Textes vielleicht auch bekehren mag. Er ist jedenfalls schonungslos offen und ehrlich, ernüchternd, beinhaltet ganz wertvolle Erkenntnisse in Bezug auf die Macht des Heiligen Geistes. Und er bietet ab Vers 17 eine sehr schöne Gelegenheit für mich, auf die Sahnehäubchen des ersten Petrusbriefes nochmal einzugehen und auf die der Bibel insgesamt. Ich möchte noch beten, ihr dürft sitzen bleiben. Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben, Herr. Ein Sahnehäubchen an sich, weil du, der Schöpfer und der Allmächtige, zu uns sprichst. Du offenbarst dich in deinem Wort, du offenbarst deine Gedanken, deine Person. Und redest durch uns. Und wir wissen auch, dass dein Wort lebt, Herr, und dass es nicht ein toter Buchstabe ist und dass es liebevoll ist und dass du uns, deinen Kindern, eben Anleitung geben magst, Herr, dass du sie erstärkst, ermutigst, aber auch ermahnst. Und so möchten wir jetzt auch danken für diesen Text, den wir heute betrachten, Herr. Er trifft manche mehr, manche weniger, aber wir wollen ihn einfach aufnehmen und wollen einfach dich auch sehen in diesem Text. Dich bitten, dass du das Reden segnest, Herr, dass du das Hören segnest, das Bewahren segnest. Dass du einfach hier bist, Herr. Wir loben dich. Segne uns und hab Dank für deine Güte und Gnade. Amen. Ich lese den Text 1. Petrus 4 ab Vers 12 bis 19. Geliebte, lasst euch durch die Feuer der Verfolgung unter euch, das euch zur Prüfung geschieht, nicht befremden, als begegne euch etwas Fremdes. Sondern freut euch, insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, damit ihr euch auch an der Offenbarung seiner Herrlichkeit jubelnd freut. Wenn ihr im Namen Christi geschmäht werdet, glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, einem treuen Schöpfer ihrer Seelen anbefehlen, ihm Gutes tun. Ich habe den Text in vier Punkte unterteilt. Einmal erstens schonungslos offen, desillusionierend, dann Freude und Seligkeit im Leid, Fragezeichen, dann Achtung, warum du leidest oder achte drauf Und dann viertens, der vielleicht wichtigste Aspekt, irdisches und ewiges Leid. In diesen ersten Versen wird uns Verfolgung, Feuer, Prüfung, Leid und Schmähung angekündigt. Das ist für uns in der westlichen Welt was Befremdliches. Ja? Wir kennen es nicht. Wir leben in einer Welt, in der jeder alles sagen darf, in der Toleranz über allem steht. Also wieso sollen wir für irgendwas leiden? Noch dazu in Verbindung mit Gott. Und die Bibel ist aber ehrlich und offen und prophezeit es uns. Sie sagt, dass Leiden und Verfolgung zu einem Christenleben dazugehören. Im 2. Timotheus 3, Vers 12 steht deswegen auch, alle aber, auch die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen, in Christus Jesus werden verfolgt werden. Der Text spricht zu uns, obwohl wir nicht verfolgt sind jetzt im Moment, glaube ich, weil er uns sagen will, wiegt euch nicht so sehr in Sicherheit und seid nicht überrascht und perplex, wenn es denn doch mal kommt. Das spricht natürlich auch zu denen, die Lukas Schimmel vorhin schon erwähnt hat, die von Open Doors begleitet werden, die Verfolgung leiden, um ihnen auch zu sagen, es ist nichts was jetzt unvorhergesehen kommt, es ist nichts, was Gott entgleitet, sondern es ist etwas, was Gott euch schon vorhergesagt hat, weil letztlich Jesus auch durch diese Leiden durch musste. Ich habe vorhin schon gehört, dass wir Gemeinde im Urlaub sind, Luki, das stimmt, da hast du recht, schauen wir uns mal an, wie es uns geht. Wir sind nicht verfolgt um Jesu Willen, also ich jedenfalls nicht und ich glaube ihr auch nicht. Leid um Christi Willen, glaube ich, haben auch die wenigsten erfahren. Es kann mal passieren, dass man in der Familie Leid erfährt, wenn man gläubig ist und der andere nicht. Wir werden manchmal versucht und sind angefochten. Ich habe das auch jetzt erlebt, wenn man eine Predigt vorbereitet, kann es passieren, dass man angefochten ist. Manchmal kann es passieren, dass man kleine Anfeindungen erlebt, dass man vielleicht auch mal belächelt wird, aber im Ergebnis, glaube ich, sind wir uns einig, dass das alles Peanuts sind. Noch Peanuts. Und das führt dazu, dass wir Gemeinde im Urlaub sind, unsere Verantwortung aber auch irgendwie gewahr sind, dass wir dankbar sind. Im Gebet wird es immer wieder erwähnt, dass wir dankbar sind, dass wir in Freiheit das Wort Gottes einfach predigen, lesen, sagen dürfen. Und wir haben die Verantwortung, mit der Freiheit auch umzugehen, zum Beispiel uns um Menschen zu kümmern, denen es viel, viel schlechter geht als uns, im Gebet oder auch mit Spenden oder mit Gaben. Ich will aber trotzdem zwei Aspekte noch erwähnen, die mehr oder weniger aktuellen Anlass haben, die vielleicht mal in eine andere Richtung sich wenden können. Den Namen Olaf Latzl haben bestimmt schon mal einige von euch gehört, ein Pastor in Bremen, der sich unjüngst auf der Grundlage der Bibel mal sehr eindeutig und ausdrücklich zu dem Thema gleichgeschlechtliche Partnerschaften erklärt hat. Und schwuppdiwupp hat er nicht nur persönliche, sondern auch öffentliche Anfeindungen erlebt. Die Gemeinde ist dann gleich mit eingeschlossen worden. Also das war alles ganz, ganz wenig witzig, was diesen Leuten dort widerfahren ist. Und dann sieht man das, wenn man sich in bestimmten kritischen Themen auf den Standpunkt der Bibel stellt, man unter Umständen auch schnell öffentlicher Kritik ausgesetzt ist. Und ich könnte mir so denken, dass in seiner Gemeinde oder in seinem Umfeld vielleicht manche Stimmen laut wurden, die gesagt haben, das Thema hätte man doch aussparen können. Oder das hätte man vielleicht ein bisschen diplomatischer, zweideutig formulieren können. Oder das Thema ist gar nicht so wichtig. Oder die Bibel heute wird das Thema vielleicht gar nicht mehr so thematisieren, nicht mehr so benennen, weil die Gesellschaft hat sich ja gewandelt. Also es sind Zeiten, in denen man einfach Farbe bekennen muss, glaube ich. Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Da zitiere ich der Einfachheit halber mal aus einem Andachtenbuch William McDonalds, den kennen, glaube ich, ganz viele von euch, Licht für den Weg. Der steht da am 29. Juli, also war vor ein paar Tagen, habe ich das gelesen. Da schreibt er Folgendes. Da geht es um den König Josaphat, der sich dem König Ahab anschließt, einem heidnischen König, ohne auf Gott zu vertrauen. Da schreibt der William McDonald, Gott ist zornig, wenn die Seinen mit den Gottlosen zusammenarbeiten und die lieben, die ihn hassen. Wie könnte sowas heutzutage geschehen? Dann, wenn sich bekennende evangelikale Christen mit anerkannten Liberalen zu großen religiösen Kreuzzügen zusammenschließen. Diese Liberalen leugnen die grundlegenden Lehren des christlichen Glaubens. Sie versuchen, die Autorität der Bibel mit ihren Zweifeln und ihren Ablehnungen zu unterwandern. Je mehr die ökumenische Bewegung an Einfluss gewinnt, desto stärkerem Druck werden bibelgläubige Christen ausgesetzt sein, sich mit sämtlichen ungöttlichen Elementen in der Christenheit zusammenzuschließen. Wenn sie sich weigern, werden sie verspottet und angegriffen und ihre Freiheiten werden beschnitten werden. Einer der schmerzlichsten Schläge ist es, wenn echte Christen ihre Geschwister verachten, die sich weigern, mit den Gottlosen zusammenzuarbeiten. das, was William McDonald schreibt. Das kann passieren, wenn große christliche Allianzen irgendwann geschmiedet werden und man aufgefordert ist, beizutreten, aber die Grundlage der Bibel zu verlassen oder zum Beispiel auch die fünf Solas zu verlassen, nämlich allein Jesus, allein der Glaube, allein die Gnade, allein das Wort und allein alle Ehre Gott. Und auch dann, wenn es soweit ist, kann ich mir vorstellen, dass in den Gemeinden Leute sind und sagen, ja, lass uns halt mitmachen, machen ja alle mit und die reden ja auch von Jesus. Aber gut, da wird man dann Farbe bekennen müssen, glaube ich. Und dann wird sich weisen, ob wir auch in der Lage sind, eben auszuhalten, Verfolgung zu erdulden oder nicht. Und bei all den Kleinigkeiten, die uns jetzt im Moment so widerfahren, Gemeinde im Urlaub, wollte ich euch eben wie Luki Schimmel noch aus einem Bericht von der Open Doors etwas vorlesen, um auch nochmal klarzumachen, dass es Menschen in anderen Teilen der Welt jetzt eben schon so geht, dass sie wirklich leiden müssen. Ein 43-jähriger Soob, der Name ist geändert, ist fest entschlossen, Jesus treu zu bleiben. Wenn sie mich töten wollen, habe ich kein Problem damit, denn ich weiß, wo ich hingehe. Durch ihn kamen auch seine Frau sowie seine Verwandten und Nachbarn zum Glauben an Jesus. Ihre Treffen erregten das Missfallen der Behörden, sodass der Dorfvorsteher sie unterbinden wollte. Soob sollte seinen Glauben aufgeben oder das Dorf verlassen. Kurz nach dieser Aufforderung wurde er verprügelt und sein Haus in Brand gesteckt. Und ebenso, das ist im Norden von Laos, ebenso war es dann auch in Neuendorf, wo sie wieder ein Haus hatten. Da sind sie auch wieder vertrieben worden, das Haus ist auch zerstört worden und sie mussten dann auf freiem Feld leben. Manche Christen werden auch um ihres Glaubens willen getötet. Wir können uns das alles nicht vorstellen, wenn man uns unser Haus wegnimmt, nur weil wir Jesus nachfolgen. Und dieser Soob oder wie immer er auch heißt, der hat sicher nichts Böses getan, sondern sie hat sich halt einfach zu Jesus bekannt und wird dann so grausam bestraft. Der Text malt es uns vor Augen und öffnet uns da ein bisschen die Augen. Und jetzt sagt Petrus, dass wir uns angstvoll in unser Haus zurückziehen sollen, dass wir Vorräte anhäufen sollen, um uns einigeln zu können, wenn es soweit ist. Nee, sagt er natürlich nicht, sondern er sagt in den Versen 13 und 14, sagt er, freut euch, wenn wir mit Christus leiden dürfen und wenn er geschmäht werdet, glückselig seid ihr. Also irgendwas, was menschlich gesehen überhaupt nicht zusammenpasst, weil wenn jemand leidet, dann kann er nicht glückselig und freudig sein, das wissen wir alle. Aber es geht hier auch nicht darum, menschliche Freude zu entwickeln oder die zu erzwingen, sondern es geht um was ganz anderes, nämlich um die Freude, die der Heilige Geist uns geben kann und geben wird. Kommentierung schreibt da, wenn wir mit Christus oder wegen Christus leiden, dann dürfen wir sicher sein, dass er mit uns leidet, dass er bei uns ist, dass er auf unserer Seite steht, dass er uns trägt. Und ich habe gelesen, dass Jesus, als er am Kreuz gestorben ist, musste von Gott verlassen werden. Und dieses Verlassensein Gott verbürgt für uns, dass wir von Jesus nie verlassen sind. Also auch gerade im Leiden nicht. Und wenn wir Leiden durchmachen, dann dürfen wir uns bewusst machen, dass Jesus diese Leiden auf seinem Lebensweg eh schon oder ebenfalls erlitten, erduldet hat. Und ich habe mir so gedacht, in Verbindung mit dem Gedanken des Abendmahls kann uns das auch in die Anbetung führen, wenn wir merken, was Jesus erlitten hat. Wir reden oft davon, haben es aber oft am eigenen Leib noch gar nicht erfahren. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass wenn jemand auch verfolgt ist, dieses Abendmahl mit noch ganz anderen Augen feiert und in eine ganz tiefe, tiefe Anbetung kommt, die einfach Freude produziert und Freude hervorbringt. Wichtig ist, dass wir wissen, dass wir nicht an den Sühneleiden Jesu teilhaben. Die musste Jesus ganz alleine am Kreuz tragen. Das hat er auch getan, als er unsere Schuld nämlich auf sich genommen hat. Und wir leiden auch nicht zur Sühnung. Also wir müssen auch nicht noch irgendwelche Sünden sühnend, leidend irgendwie erledigen, sondern auch das hat Jesus getan. Aber wir können an den Arten der Leiden Jesu teilhaben, die er als Mensch erduldet hat. Und er ist bei uns. Und in dem Vers 13 kommt jetzt noch was Typisches, Petrus briefartiges, was ich am Anfang schon erwähnt habe. Er sagt, wenn ihr leidet mit Christus, freut euch und blickt auf die Offenbarung seiner Herrlichkeit, dass ihr euch jubelnd freuen könnt. Also er will damit sagen, in dem Maße, wie ihr jetzt leidet, werdet ihr mit Jesus verherrlicht werden, wenn er wiederkommt. Diejenigen, die hier viel leiden, die werden viel Herrlichkeit erleben und viel Ehre auch erfahren. Also er lenkt den Blick immer wieder nach oben, immer wieder vorwärts. Und ich lese euch da eine Stelle, Matthäus 5. Ihr müsst die nicht jetzt aufschlagen, weil es, glaube ich, zu viel ist und zu schnell geht. Aber wer die Stellen haben will, der kann sie später von mir gerne bekommen. Matthäus 5, Vers 10 und 11. Glückselig, die um Gerechtigkeit willen verfolgen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und alles Böse lügnerisch gegen euch reden, werden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß in den Himmeln, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch waren. Also es gibt mehrere Stellen, die eben die Belohnung im Himmel einem zusagen, wenn wir hier leiden, um Jesu willen. Und wenn jemand um Jesu willen geschmäht wird und dieser Schmähung nicht ausweicht, schreibt die Kommentierung in Anlehnung an Vers 14, ist das ein sicheres Zeichen, dass der Geist der Herrlichkeit auf diesem Menschen ruht. Und dieser Heilige Geist, der entfacht dann auch eine Freude, eine besondere Freude, wenn man dieser Schmähung, dieser Schande widerstanden hat und wenn man sich als würdig erwiesen hat. Also der Heilige Geist ist es, der einen standhaft macht und der einem auch Freude gibt. Und da gibt es einen wunderbaren Vers in Apostelgeschichte 5, Vers 41 und 42. Sie nun gingen aus dem Hohen Rat fort, voller Freude, dass sie gewürdigt worden waren, für den Namen Jesu Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkünden. Also die waren unter Druck und haben sich dann gefreut, dass sie dem Druck widerstanden waren und Jesu Namen trotzdem verkündet hatten. Und das ist etwas, was nur der Heilige Geist machen kann. Und der Heilige Geist ist letztlich auch derjenige, der dann in den Situationen, die schwierig werden, wo es eng wird, wo die Luft ein bisschen dünner wird, der einem Kraft gibt, der einem Weisheit gibt, der einem Durchhaltevermögen gibt und der einen auch den Blick, glaube ich, für das Zukünftige eröffnet, was bei dem Stephanus, der erste Märtyrer, der in der Bibel erwähnt ist, auch so war. Der ist um Jesu willen gesteinigt worden und hat aber den Himmel offen gesehen. Das war auch was, was er nicht aus sich bewirken konnte, sondern was einfach der Heilige Geist gemacht hat. Und da möchte ich auch zwei Stellen noch lesen, Matthäus 10, Vers 19. Ganz bekannte Stelle. Wenn sie euch aber überliefern, so seid nicht besorgt, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Also auch da kann man ganz getrost sein und wissen, der Heilige Geist hilft einem. Und 2. Korinther ist auch noch so eine ganz schöne Stelle, die jetzt nicht nur auf die Verfolgungssituation abzielt, sondern, glaube ich, grundsätzlich für uns wichtig ist. Da schreibt Paulus, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheit, an Misshandlung, an Nöten, an Verfolgung, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark, nämlich durch wen? Durch Jesus, durch den Heiligen Geist. Und das fand ich auch so schön zu wissen. Wir brauchen vor Verfolgung, wenn sie denn mal kommt, keine Angst haben, sondern wir dürfen mutvoll nach vorne blicken, denn wenn sie mal da ist, dann müssen wir uns ihr stellen, glaube ich. Aber wir dürfen auf den Beistand und den Trost und den Schutz und die Stärke des Heiligen Geistes hoffen, denn wir leiden ja nicht für uns selbst, sondern für Jesus. Der dritte Punkt, Achtung, den würde ich jetzt nur relativ kurz streifen. Da steht, denn niemand unter euch leide als ein Mörder, Dieb oder Übeltäter oder als einer, der in fremde Sachen sich einmischt. Wenn er aber als Christ leidet, schäme er sich nicht, sondern verherrliche Gott in diesem Namen. Es ist klar, dass in den Versen vorher immer das Leid um Jesu willen Thema war und insoweit sagt Petrus, pass auf dich auf, dass du nicht wegen anderer Dinge leidest, die du selber verbockt oder verschuldet hast. Geht es um Verbrechen. Der Begriff in ein fremdes Amt greifen oder sich einmischen in fremde Sachen soll bedeuten, dass jede selbstverschuldete Sünde ist in der Regel selbstverschuldet, die Wohltaten des Heiligen Geistes verwirkt. Also da müssen wir einfach auf uns aufpassen. Interessant waren noch die Begrifflichkeiten, die Griechischsprachigen unter uns vielleicht noch besser aufzeigen könnten. Dieses Wort oder der Begriff in ein fremdes Amt sich einmischen soll bedeuten Agitator oder Unruhestifter, Entzweier. Da sind wir aufgefordert, uns im alltäglichen Leben eben als solche nicht zu erweisen. Nicht am Arbeitsplatz und nicht in der Gesellschaft, auch nicht in der Politik als Unruhestifter auftreten, sondern eher als Friedensstifter. Ich denke, das ist selbstverständlich, aber trotzdem ist es wertvoll und wichtig. Gerade, ich habe mir gedacht, gerade in der heutigen Zeit mit dem Corona, wo so viele verschiedene Meinungen kursieren, auch da, glaube ich, sollte man als Christ sich nicht so sehr einmischen, sondern dankbar sein, dass wir noch in Frieden leben dürfen und dem, was die Regierung nach bestem Wissen und Gewissen vorgibt, einfach auch sich beugen. Immer, sofern es nicht gegen das Wort Gottes ist. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt für mich, der wohl entscheidende, deswegen haben wir das Thema auch Leid und Heil genannt, die Verse 17 und 9, bis 19. Ich habe geschrieben, irdisches und ewiges Leid. Petrus vergleicht in diesen Versen jetzt das Leiden des Volkes Gottes auf der Erde mit den Leiden der Verlorenen in der Ewigkeit. Vers 17 steht, denn die Zeit ist gekommen, dass das Gericht anfange beim Hause Gottes. Das ist schon ein Satz, der Erklärung bedarf, glaube ich. Mit der Zeit ist unser Zeitalter der Gemeinde gemeint, das angefangen hat an Pfingsten und endet mit der Entrückung der Gemeinde, also unser Zeitalter der Gemeinde. Mit dem Haus Gottes ist die Gemeinde gemeint, also alle Menschen, die seine Kinder sind, die Jesu Kinder sind. Und dann ist das Wort Gericht erwähnt und das, glaube ich, muss man nochmal näher anschauen. Im Johannes 3, Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet werden. Also die Kinder Jesu kommen nicht mehr ins Gericht. Deswegen ist klar, dass mit diesem Wort Gericht hier nicht das Verdammungsgericht gemeint ist, dass wir nicht vor dem Richterstuhl Jesu mal erscheinen müssen und dann noch gerichtet werden, denn das Blut Jesu liegt ja auf uns und hat uns schon längst gerettet. Und aus dem Kontext, glaube ich, wird aus den Versen, die weiter oben stehen, natürlich auch klar, dass es mit dem Gericht um die Leiden in dieser Welt geht. Zumal in Vers 18 auch steht, und die Gerechten werden durch Not errettet werden. Also die Gerechten werden errettet, müssen gleichwohl aber hier in dieser Zeit der Gemeinde, der Gnadenzeit, noch Gericht erdulden. Und insoweit meint dieses Wort Gericht, dass wir eben hier gewisse Leiden haben, manche mehr, manche weniger, so wie Jesus es auf dieser Welt auch durchlebt hat. Es gibt Kommentatoren, die diesen Begriff Gericht auch mit dem Gedanken der Prüfung, Bewährung oder auch der Reinigung in Zusammenhang bringen, fand ich auch interessant, so ein bisschen nach dem Sinn, trennt sich die Spreu vom Weizen, und ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn der Druck groß wird, sich die Namenschristen dann davonschleichen und eben nicht bei der Stange bleiben, weil natürlich auch der Heilige Geist nicht auf ihnen ruht und ihnen nicht die Kraft gibt, das zu erdulden. Ich habe heute früh noch gelesen, dass Jesus die Rebe am Weinstock ja auch reinigt, dass sie noch mehr Frucht bringt. Und dieser Gedanke, glaube ich, den kann man da durchaus sehen, dass wir von manchen schlechten Gewohnheiten durchaus noch gereinigt werden müssen, um einfach mehr Frucht für ihn bringen zu können. Und der Begriff Gericht ist in dem Zusammenhang aber auch durchaus sinnvoll gewählt, glaube ich, weil Petrus in dem Gedanken ja auf das abzielt, was denjenigen blüht oder droht, die dem Evangelium nicht folgen. Und das ist natürlich das ewige Gericht. Vers 18 ist auch noch interessant, da steht, und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, da könnte man jetzt meinen, dass das heißt, ja, so gerade noch die Kurve gekriegt oder so, mit Mühe und Not wird er noch gerettet, vielleicht so mit Glück gerettet, das soll sicher nicht heißen, sondern es soll heißen, dass wir mit einem sehr hohen Preis und sehr teuer erkauft sind, dass Gott nicht weniger gab als sein eigenes Leben und dass es nicht, unsere Errettung nicht einfach so im Vorbeigehen passiert ist, nicht so en passant oder beiläufig, sondern es war ein Rettungsplan, der auch Jesus mit Not erfüllt hat. Das wissen wir aus der Begebenheit im Garten Gethsemane. Gott musste also alles geben, was er hatte, das Wertvollste, das Teuerste, nämlich seinen Sohn, um uns zu retten. Weniger wäre nicht genug gewesen. Und hätte dieses Opfer auch nur den geringsten Makel gehabt, wäre es auch nicht geeignet gewesen, uns zu erkaufen, uns zu erlösen. Und deswegen ist die logische Frage, die Paulus jetzt anschließt, wenn die Gläubigen, die an Jesus glauben, nur mittels des größt denkbaren Opfers errettet werden können, was wird dann mit denen sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen, die Gottlosen und Sünder? Der Kommentar schreibt da an der Stelle, es wäre dumm und töricht zu denken, dass wenn Gott für das Erkaufen seiner Kinder das größtmögliche Opfer bringt, dass die, die dieses Opfer nicht annehmen, einfach so im Nirgendwo landen oder vielleicht dann auch noch durch Gnade aufgenommen werden, das sicher nicht. Und ich mache jetzt was manchmal ein bisschen verpönt ist, nämlich mal über die Hölle zu reden. Verpönt ist es deswegen, weil oft der Gedanke dann kommt, ja, man macht mit der Hölle, wenn man über die Hölle spricht, Menschen Angst, und wenn sie sich nur aus Angst bekehren, ist es doch nichts Gutes, aber ich denke mir, lieber aus Angst bekehrt als gar nicht bekehrt, und die Bibel spricht von der Hölle, die Hölle ist real, Jesus erwähnt die Hölle auch andauernd, und ich glaube, wir sollten schon Menschen auch davor warnen, weil die Hölle macht mir persönlich ein bisschen Angst, nicht weil ich da rein müsste, ich komme da sicher nicht rein, aber mir macht insoweit Angst, als dass ich Menschen sehe, die da landen würden, wenn sie nicht Jesus aufnehmen würden. Und insofern habe ich vor der Hölle Respekt und es ist vielleicht auch unser Auftrag, das ein bisschen mehr zu betonen und zu gewichten, zumal Petrus, das ja hier zwar nicht namentlich erwähnt, aber natürlich möchte ich darauf hinweisen. Ich habe jetzt einige Stellen, die von der Hölle sprechen, wo Jesus auch von der Hölle spricht. Ich lese jetzt einfach mal ein paar, Matthäus 10, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, also vor denen, die die Open Doors verfolgten, töten können, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet euch vielmehr vor dem, der sowohl Seele oder Leib zu verderben vermag in der Hölle. Offenbarung 20 ist noch ein interessanter Vers. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Gibt es noch viele Stellen, ich lese es nur noch mal die von dem Lazarus und dem reichen Mann. Eine Begebenheit, die kein Gleichnis ist, weil in einem Gleichnis keine Namen auftauchen. Hier taucht der Name Lazarus auf und da steht dann, es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und dann sagt er, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Da will er ein bisschen Wasser haben. Und dann wird er noch beschrieben, dass eine große Kluft zwischen dem Reich ist, in dem Lazarus sich befindet, und zwischen der Seite, wo sich der reiche Mann in seinen Qualen befindet und man kann nicht hinüber noch herüberkommen. Und dann steht da noch, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qualen kommen. Also auch dieser reiche Mann spricht von Flammen, spricht von Qualen. Es ist von einem Feuersee die Rede, an anderen Stellen ist davon die Rede, dass das Feuer nicht aufhört. Und da möchte keiner hin. Da werden aber diejenigen hingehen, die dem Evangelium nicht Folge leisten, die Jesu Werk nicht annehmen und die ihre Sünden nicht loswerden. Aber ich möchte an der Stelle nicht aufhören. Petrus lässt diese Frage so ein bisschen in der Luft hängen. Ich möchte sie aufgreifen und möchte mit euch überlegen, wie kann man einen Ausweg finden? Wie kann man diesem Ende irgendwie entgehen? Und das schließt jetzt ein bisschen den Kreis zu dem, was ich zu Beginn sagte, mit den Sahnehäubchen des ersten Petrusbriefes. Da möchte ich einfach zwei zitieren, die da schon ganz, ganz viel aussagen. Denn ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden, von eurem eitlen, von den Vätern überliefenen Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Das heißt, Jesus ist für uns gestorben und hat uns mit seinem kostbaren Blut erlöst, erkauft. Wir müssen unsere Sünde ihm nur bekennen und er wird sie mit seinem Blut abwaschen. Und im Kapitel 2, Vers 24 steht, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid, denn ihr gingt in Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Auch da wird klar, dass Jesus diese Sühneleiden, die er erduldet hat, insoweit genutzt hat, sie notwendig waren, um unsere Sünden an seinem Leib hinaufzutragen. Also wir können unsere Schuld und unser Versagen, und ich sage das jetzt, glaube ich, weniger zu euch, die hier sitzen, aber zu manchem vielleicht, der an den Bildschirmen sitzt, wir können die Schuld unseres Lebens, die jeder auf sich geladen hat, die können wir loswerden am Kreuz, indem wir einfach Jesus bitten, dass er unsere Schuld dort vergibt und dass wir das Blut, das da vergossen wurde, Jesu Blut, einfach in Anspruch nehmen, um diese Schuld zudecken und vor allem wegwischen zu lassen. Und dann werden wir dem Evangelium folgen. Petrus schreibt ja, was wird mit denen passieren, die dem Evangelium nicht folgen. Und das Evangelium ist der Ausweg, ist die Rettung und das Evangelium ist letztlich Jesus und das, was er am Kreuz für mich